SWR 2 Zeitgenossen.
Roland Kaiser, der bekannteste Schlagersänger in Deutschland. Noch dazu derjenige mit der längsten Karriere, fast ein halbes Jahrhundert auf der Bühne. Fast 100 Millionen verkaufte Tonträger, unzählige Preise, die mit Abstand häufigsten Auftritte in der legendären ZDF-Hitparade, 67 Mal genau, habe ich gelesen. Heute ist er bei den Zeitgenossen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Roland Kaiser, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Babsch. Grüße Sie.
Zäumen wir das Pferd doch von hinten auf. Sie werden in diesem Jahr 70 Jahre alt. Ja. Wie fühlt sich das an?
Gut, fühlt sich gut an, weil es ist ja nicht selbstverständlich, so alt zu werden.
Um mal gleich mit einem Klischee zu starten. Ja. Sie erreichen endlich auch selbst die Alterszielgruppe Ihrer treuesten Fans?
Also, Herr Papst, ich lade Sie mal in ein Konzert ein zu mir. Da werden Sie sich wundern, werden wir beiden wahrscheinlich die Ältesten sein. Also, ich habe mittlerweile überwiegend junge Menschen, die in die Konzerte kommen, teilweise in einer Altersgruppe, wo ich sage, mir manchmal sage, woher kennt ihr meine Texte? Ihr seid 20, 25, die sind entstanden, da wart ihr nicht auf der Welt, ihr müsst es von euren Eltern haben. Manchmal denke ich von den Großeltern, aber es ist erstaunlich, wirklich eine solche Bandbreite zu haben, der Menschen, die in Konzerte kommen. Das ist schon faszinierend, dass man in diesem dann doch hohen Alter große Open-Air-Konzerte spielen kann. In diesem Jahr haben wir schon weit über 220.000 Tickets weg für den Sommer. Das ist schon also ein großes Glück, dass man da wieder fährt.
Frage war natürlich ironisch gemeint.
Ich habe das verstanden, keine Ahnung.
Weil es ist wirklich beeindruckend.
Es gibt ja so Aufschriften, also so manchmal, früher haben so Plakate hochgehalten. Ich will ein Kind von dir. Und dann kam irgendwann der Satz ab, könnte man sagen, ich bin ein Kind von dir. Also das ist natürlich dann der Gipfel, ja.
Jetzt hätte ich beinahe gefragt, gibt es die Plakate heute auch
nein,
noch?
Natürlich nicht. Nein.
Aber beeindruckend ist wirklich, Sie füllen die Hallen. Sie haben es gesagt, Sie waren einer der Ersten, der in der Pandemie auch wieder ein großes Konzert, ich glaube mit 10.000.
Wir durften, wir haben das geschafft, durch zwei Umstände haben wir wirklich Glück gehabt, dass wir in eine Lücke hineingekommen sind, wo plötzlich die Zahlen sich beruhigten. Wir konnten praktisch eine komplette Tournee spielen, bis zu 12.000 Menschen in den Hallen. Allerdings haben wir einige Konzerte gespielt, wo die Menschen 3 Stunden Maske getragen haben. Mhm. Auch das geht trotzdem, weil die Menschen trotzdem sehr euphorisiert waren, sehr glücklich waren.
Haben Sie eine Ahnung, warum es bei Ihnen in den Jahren eher mehr Fans werden? Woher kommt Ihre Popularität? Haben Sie sich das mal gefragt?
Ich glaube, dass das, was wir produzieren, zeitgemäß produziert ist. Das ist ja auch eine Frage der Hörgewohnheit der Menschen. Ich glaube, es ist zeitgemäß produziert und die Menschen glauben mir, dass ich da mache. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Aber wenn Sie sagen zeitgemäß, meinen Sie nicht trendig, ne? Weil trendig sind Sie eigentlich nicht auf der Bühne. Ne?
Was ist trendig? Ich meine, ich kann sagen,
nicht der gepflegte Zweireiher, sag
ich meinem, mal, oder? In meinem Beruf ist trendig eher im deutschen, wenn man das so sagt, im deutschen Schlager, eher etwas einfacher produziert, etwas mehr rhythmischer als bei mir. Wir haben teilweise auch Produktionen, die nicht so einfach strukturiert sind. Aber ich war mein Leben lang gerade im Erscheinungsbild sehr konservativ, da haben Sie recht, ja.
Genau, das meinte ich. Ihr Geburtstagsgeschenk an die Fans, Ihre Autobiografie, Sonnenseite, im Herbst erschienen.
Ja.
Und wenn man die so liest, ist ein Grundgefühl da, Dankbarkeit, richtig?
Stimmt. Der Zeitchefredakteur, Giovanni De Lorenzo, hat mir gesagt, ich habe das gelesen, sagte mir, es hat mir gefallen, dass du das Buch nicht geschrieben hast im Stile von. Und dann war ich in da der Erste und da habe ich das am schnellsten gemacht und da war ich vor allen anderen da, sondern das ist, der Tonfall ist überwiegend demütig und dankbar, wie Sie gerade sagen, Herr Papsch.
Ich hadere mit nichts, ich bin glücklich,
ja, und ich schaue nach vorne,
Leben ist das ja Glas auch so. Ist immer halb voll.
Ich habe eine fantastische Frau, ich habe tolle Kinder, ich bin gesund, das war vor 12 Jahren, 13 Jahren alles andere als so und dass ich lebe mein zweites Leben und das lebe ich mit Bewusstsein und Glück und Zufriedenheit.
Die Dankbarkeit hat auch zu tun mit dem Jahr 2000?
Vor allem in 2010, als dann meine Transplantation anstand. Und das ist jetzt 12 Jahre her. Auch das ist nicht selbstverständlich. Aber das macht mich einem rundum zufriedenen, glücklichen Menschen. Natürlich das größte Glück, was man haben kann, weil man mit seinem Leben im Reinen ist. Und nicht mehr auf der Jagd ist nach irgendwelchen Erfolgen. Sondern man macht seine Arbeit und wenn dann Erfolge sich einstellen, freut man sich. Aber man fängt nicht an, euphorisiert zu werden davon.
Also 2010 war das nicht 2000,
genau. Wie ich eben gesagt habe. Ne? Sie haben also, recht, war die Krankheit, kam da.
Also man muss vielleicht sagen, eine kaputte Lunge festgestellt, Raucherlunge im Grunde genommen.
Das heißt,
Sie leben heute, wir reden später.
Obstruktive Bronchitis.
Wir reden später
das
darüber.
Das ist nicht immer eine Raucherlunge, aber das ist es überwiegend zum Teil. Ja.
Also Sie leben heute mit einem Spenderorgan.
Genau.
Ja. Und reden von Ihrem zweiten Leben, das ist
ja
der Dank im
genau
Grunde genommen.
Ja.
Die Reaktion auf die Autobiografie, also mich hat gewundert, dass eigentlich alle großen Feuilletons dieses Buch besprochen haben. Hat Sie es gewundert?
Ich habe das als sehr fair empfunden.
Ja.
Und ich musste sehr lachen, als der Verlag mir einen Link geschickt hat von Dennis Check, der ja sehr furchtbar sein kann, wenn er Bücher vernichten will.
Der Bücher gerne auch mal schreddert.
Ja, ja, natürlich. Mhm. Ich war in einer Sendung mit ihm und dann hat er geschreddert den Barack Obama und Bruce Springsteen. Ich sag, über Songs reden ist kein Buch. Und dann macht er es schreddern. Mhm. Dann guckt er mein Buch und sagt dann, Roland Kaiser, Autobiografie. Das ist ein Buch, das man wirklich lesen kann. Und legte es nicht in den Schuh, sondern packte es daneben, dachte ich, ein Glück, Dankeschön.
Roland Kaiser, Schlagersänger, Schlagerstar, Entertainer, trifft das Ihren Beruf eigentlich? Wie sehen Sie sich?
Ja, natürlich. Ich bin Unterhaltungskünstler, klar. Ich habe auch noch viele andere Dinge gemacht. Bin Autor, also viele Texte geschrieben. Auch für Kollegen, ganze Alben, wie für Peter Maffay zum Beispiel, für Milva, für Nana Mouskouri. Ich habe früher Fernsehen produziert, also zum Beispiel Schreinemakers Live oder RTL Samstagnacht, weil ich mal gucken wollte, wie es auf der anderen Seite aussieht des Tresens. Das hat mir auch viel Spaß gemacht, aber bin dann zurückgegangen in meinen angestammten Beruf als Künstler auf der Bühne.
Aber Schlagerstar, mit dem Begriff haben Sie keine Probleme. Es sind ja so Etikette, die dann immer so schön verteilt werden. Ne?
Das werde ich sicherlich nicht mehr loswerden. Mhm. Wobei manche Leute jetzt anfangen, mich schlicht und ergreifend Künstler zu nennen. Also das ist jetzt, ich bin aber kein Mensch, der damit hadert. Also mein Gott, wenn ich mich auch noch verteidigen müsste ständig, weil jemand zu mir Schlagersänger sagt, dann sagt das halt.
Warum findet der Künstler Roland Kaiser so viele Zuhörerinnen und Zuhörer? Also was macht Ihre Musik mit den Leuten? Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht?
Ich war nie so analytisch damit umgegangen. Nun, meine großen Erfolge sind alle ein bisschen weniger Herz und mehr Erotik. Das kann eine Rolle spielen, dass ich ein bisschen weitergehe als nur bis zum Strand und Händchen halten.
An deinen weißen Stränden.
Ja, ich weiß, das
hatte ich deine Jugend in den Händen.
Ja,
Santa Maria.
Das war der größte
Hit, glaube ich.
Ja, und das muss man dazu sagen, das war wirklich eine. Das war gemeint eigentlich als Übertreibung. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, wahrscheinlich.
Werden Sie mir bestimmt gleich noch erzählen.
Ja, ja, wenn Sie das möchten schon. Das war damals so, dass wir den Song Santa Maria geschrieben hatten, also getextet hatten und produziert hatten, mit der Geschichte von Christoph Kolumbus und dem Schiff Santa Maria. Und als wir dann fertig waren, hat mein damaliger Produzent Thomas Mädel gesagt, nee, so kann das nichts werden. Und dann sagt man, was sollen wir machen jetzt? Er sagt, ihr müsst jetzt raus und ihr müsst einen neuen Text schreiben. Da muss Strand drin sein, Liebe und was immer geht. Viel Spaß. Und dann sind wir nach Hause gefahren, mein damaliger Textpartner und ich haben gesagt, du komm, wir machen mal eine Flasche Rotwein auf. Wir waren wirklich beide ziemlich sauer. Und haben dann an allen Ecken und Enden übertrieben. Ich habe dann gesagt, guck mal, hielt ich Ihre Jugend, das kann man ja nicht schreiben. Ist der verrückt, Kerl, das kann
ist
man nicht machen.
Ist die Geschichte einer Entjungferung?
Natürlich. Also, und dann sagten, komm, wir schreiben mal hin, wir schreiben dann mal dahin, wird schon klappen irgendwie. Wir wollen ja auch nur einen Spaß machen. Und Thomas Meisel hat den dann bekommen, den Text, und sagte mir dann, das ist super. Ich sage, Tommy, das war ein Scherz. Das nehmen wir jetzt auf. Und seitdem singe ich das, dieses Lied mit genau diesem Text. Und das hat jeder als offenbar als schön empfunden.
Wenn wir gerade über Santa Maria gesprochen haben, gibt es eine Liedzeile, für die Sie sich heute schämen, die Sie nie wieder so formulieren wollen und nicht nach einer, nicht nach zwei Flaschen Wein.
Ich meine, ich würde natürlich den Text von Santa Maria so nicht mehr schreiben, aber man kann das ja nicht zurückholen. Man hat es so geschrieben, man muss es jetzt so hinnehmen. Das sind viele gute Songs passiert und manche waren dann eben keine Hits. Aber das ist halt, wenn man so viele Sachen gemacht hat und so viele Titel geschrieben hat, dann wird man immer nur Hits schreiben.
Sie schreiben über Liebe, Sie schreiben über Sex, Sie schreiben über verbotene Liebe, immer ein bisschen schlüpfrig. Das findet natürlich die Mehrheiten, keine Frage. Das sind die Themen, die die Leute umtreiben. Bedienen Sie einfach gerne Mehrheiten?
Ich glaube nicht, dass man, wenn man Mehrheiten bedienen will, fällt man meist auf die Nase, wenn man bewusst daran gesagt. Es gab mal eine Diskussion innerhalb meiner damaligen Schallplattenfirma, da kam ein Künstler auf die Idee und sagte, er würde gerne ein Album machen über Angler. Weil es gibt in Deutschland 4 Millionen Angler, die müssten naturgemäß alle das Album kaufen. Und der damalige Chef hat gesagt, mach doch ein Lied über Toilettenpapier. Das müssen ja alle kaufen. Was ist das für ein Argument? Also so können Sie da nicht rangehen. Ich glaube, das muss stimmen. Die Geschichte muss stimmen. Die Worte müssen stimmen. Der Typ, der es dann singt, oder die Frau, je nachdem, erst wenn diese drei Komponenten zusammenkommen, und dann noch Punkt 4, der richtige Zeitpunkt, dann kann sowas funktionieren. Kein Mensch konnte vorher wissen, dass aus der kleinen Helene so ein großer Star wurde. Ich kenne nur einen Menschen, der das erkannt hat. Das war Dieter Semmelmann. Ja, dann ihr langjähriger Veranstalter, das war der Erste, der es erkannt hat.
Sie reden von Helene Fischer.
Genau. Mhm. Das kann kein Mensch vorher wissen. Mhm. Das ist schwer zu ermitteln vorher.
Ich habe eben nach den Mehrheiten gefragt, weil ich glaube, die Welt war es, hat vor kurzem über Sie geschrieben, muss ich drüber nachdenken, ein Mann mit einem sicheren Sinn für den Geschmack von Mehrheiten, ein Mann des Konsenses in einer zersplitterten Welt, auf den sich alle einigen können. Ist das ein Lob für Sie?
Das ist ja schon fast politisch, mein Gott. Man polarisiert ganz sicher manchmal schon, indem man Sachen schreibt, die eben durch die neuen Entwicklungen mit heute dürfte man so ein Lied wie Santa Maria gar nicht mehr schreiben. Aber damals durfte man es noch und wann es von damals kann man es heute noch singen. Aber ich glaube, dass die Menschen ja auch Unterhaltung suchen, weil wir sind ja alle von jeden Tag von neuen Horrormeldungen begleitet, von Stress, auch von politischen Horrormeldungen ständig, dass Leute auch ein Recht haben darauf, sich zu erholen. Und mal Dinge zu hören, die sie nicht unbedingt nur fordern. Insofern mag das der Konsens sein, ja.
Roland Kaiser ist heute bei den SWR 2 Zeitgenossen, Musiker, Sänger, Entertainer, Berliner. Man hört es Ihnen ja nicht an. Sie sind ein Berliner Junge, im Wedding groß geworden. Ja. Im Mai 1952 geboren. Und der Anfang ging erstmal nicht gut los. Als Säugling zur Adoption freigegeben, vor allem Waisenhaus als Findelkind abgelehnt. Ja. Ihre Mutter hat sie nicht gewollt. Und der Vater war
meine
nicht
Mutter
bekannt.
War damals 17 und die damalige Zeit war nicht die leichteste für eine allein lebende junge Frau. Sie hat auch keine Unterstützung ihrer Eltern gehabt. Und sie hat den Weg gewählt, zu sagen, gut, dann gebe ich das Kind weg, damit es eine Chance hat, behütet groß zu werden. Sie hat dann, glaube ich, mit weiteren 5 Männern, weitere 4 Kinder noch auf die Welt gebracht. Also sie hat das aus meiner Sicht gut gemacht für mich, weil ich bin zu einer Pflegemutter gekommen, die mir viel Liebe geschenkt hat, auch viel Orientierung und gute Werte mitgegeben im Leben. Ich bin sehr dankbar, dass meine Mutter, meine Leibliche, sich so entschieden hat.
Pflegemutter Ella Oertel.
Ja, genau.
War der Name.
Ja.
Sie beschreiben sie in Ihrem Buch als das größte Glück im Grunde genommen in Ihrem Leben.
Ja, weil sie natürlich mit all ihren wenigen finanziellen Mitteln mir doch ein reiches Leben geschenkt hat, weil ich in einer Gegend groß geworden bin, im Wedding, muss man sich vorstellen, das ist ein raues Viertel, das ist ein Arbeiterviertel. Die Menschen haben wenig Geld. Ich wäre mal ein bisschen platt, jetzt war viel Herz, weil sie zueinander stehen, weil alle den gleichen Kampf kämpfen, nach oben zu kommen irgendwie. Mit meinen Freunden waren wir alle quasi auf Augenhöhe mit den Mitteln, die wir hatten, um uns Dinge zu leisten. Und das war eine spannende Zeit in Berlin. Auch eine politische Zeit schon, sehr früh in meinen Jahren. Und deswegen war meine Kindheit eine spannende Kindheit, aber auch eine behütete Kindheit.
Behütet im Sinne von liebevolle Pflegemutter, aber genau. Nicht im Sinne von, ich hatte alles.
Nein, das ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Könnte. Ich glaube,
also wir reden
ich hatte alles, was ich brauche,
ja.
Aber nicht alles, was ich wollte. Also im Sinne von, ich hätte mir schon noch Dinge gewünscht. Sie müssen sich vorstellen, wir sind groß geworden. Also Außentoilette, fließend kalt Wasser, kein Telefon, kein Fernseher, nichts dergleichen. Und das wird erst dann, weckt uns dann Begehrlichkeiten, wenn man weiß, wie es ist. Mhm. Niemand von uns hatte das, da wo ich gewohnt habe. Wir haben alle gleich gewohnt. Insofern war das auch in Ordnung für mich.
Gut, 7 Jahre nach dem Krieg in Berlin, im komplett zerbombten Berlin.
Genau.
Ich glaube, die Kohlen haben Sie sich noch geholt von irgendwelchen Güterwaggons.
Das passiert. Wir haben damals auch noch, weil das Geld nicht reichte, manchmal auch Brennnesseln gekocht, damit wir so einen Spinatersatz hatten. Alles das hat mich nicht mich erschüttert, aber weil alle meine Freunde ähnlich lebten. Ne?
Es fehlte mir an nichts, schreiben Sie über diese Jahre.
Stimmt ja auch, ja. Das war eine raue Zeit, das gebe ich zu, aber es war auch eine herzliche Zeit.
15 waren Sie, glaube ich, da kam der nächste Schlag.
Ja, da starb meine Mutter, ja.
Da starb Ihre Pflegemutter beim Unfall.
Ja, die ist von der Leiter gefallen, hat einen Schlaganfall gehabt.
Sie waren dabei.
Und ganz kurz nachdem sie pensioniert wurde, in Rente ging, kriegt sie diesen Schicksalsschlag. Damals war es eben nicht so wie heute, dass man, wenn man einen Schlaganfall hat und gleich ins Krankenhaus kommt, dass dann eben, heute gibt es, glaube ich, so eine Stroke Unit heißt, wo man dann schnell behandelt wird. Das gab es damals nicht. Die Menschen wurden einfach aufgenommen ins Krankenhaus und dann wurden sie, ich will nicht mal nicht sagen, bis zum Tode gepflegt, aber sie war vor allem halbseitig gelähmt, sie konnte nicht mehr sprechen, das Gesicht war auch halbseitig gelähmt, wurde dann, um die Schmerzen zu ertragen, hat sie eben Medikamente bekommen und nach wenigen, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen war sie dann tot.
Sie hatten dann Glück. Also ja, ja. Sie waren 15, tja. Sie hätten auch ins
Heim.
Ins klar. Heim gemusst, ja. Im Grunde genommen.
Ja, natürlich. Und ihre Schwester hat mich dann aufgenommen. Dann kam ich dann plötzlich in den Luxus hinein. Nur wenige hundert Meter weiter, Richtung Norden hoch, Richtung Reinickendorf. Die hatte eben bereits eine Badewanne, ein Fernsehapparat, ein Telefon, ein Balkon und für mich ein eigenes Zimmer. Das war purer Luxus. Und sie hat mich also wunderbar durch mein Leben gebracht. Ich habe dann plötzlich, sie hat meinen Führerschein finanziert. Ich hatte mit 18 ein Auto plötzlich. Also sie hat mich an ein anderes, wow, Leben hineingehoben, hat aber auch von mir Mitarbeit verlangt davon. Es war eine wunderbare Frau, ja.
Von ihrer leiblichen Mutter haben Sie später.
Ich habe nur erfahren, als ich damals den Führerschein beantragte, den musste man bei seinem Vormund beantragen, bei dem amtlich Bestellten. Und er sagte mir, ironischerweise muss ich dir jetzt sagen, du hast Glück, deine Mutter ist gestern gestorben, sonst könnte ich heute nicht unterschreiben, weil die Gesetzeslage sich geändert hat. Du bist ja nicht adoptiert von deiner Pflegemutter, sondern nur, du warst nur ein Pflegekind. Also hätte deine Mutter unterschreiben müssen, aber sie ist, glaube ich, gestern oder vorgestern gestorben. Ich kann das unterschreiben. Okay. Also sie ist sehr früh gestorben.
Aber die Geschichte haben Sie nicht weiter verfolgt?
Nein, ich war mit meinem Leben zufrieden und sie hat dann ein anderes Leben gelebt. Ich bin ihr dankbar, dass sie dann damals sich entschieden hat, mich zu meiner Pflegemutter zu geben. Ich habe da keine großen Nachforschungen eingestellt.
SWR 2, Sie hören die Zeitgenossen und da ist heute der Sänger und Entertainer Roland Kaiser zu Gast. Wenn ich das richtig gelesen habe, Herr Kaiser, dann konnten Sie, der spätere Schlagerstar und Entertainer, zwei Dinge eigentlich nie: singen und tanzen.
Ja.
Sie waren in der Schule sogar vom Musikunterricht befreit. Ja. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Weil ich habe,
das ist jetzt keine Anekdote, die man
sich... Anekdote. Okay. Ich habe auf dem Zeugnis stand bei mir keine Benotung, da kein Gehör. Weil unser Musiklehrer, Herr Marschinski, war geradezu vernarrt in deutsche Volksmusik und ich war geradezu nicht vernarrt in deutsche Volksmusik. Man kam da nicht raus, man musste da mitsingen und ich habe dann immer leicht daneben gesungen und das hat ihn wahnsinnig gemacht.
Sie haben extra leicht daneben
gesungen? Leicht daneben. Keiler hat dann gesagt, raus, das ist nicht auszuhalten.
Das spricht allerdings für ein sehr gutes Gehör und eine sehr gute Gesangstechnik.
Jedenfalls hat er mich dann rausgeschickt und... viele, viele Jahre später habe ich dann die Geschichte mal erzählt. Und dann hat sein Sohn mich angerufen. Mein Vater hat das noch mitbekommen, welche Karriere sie gemacht haben. Er hat ihnen das nie ganz geglaubt, hat er mir dann gesagt. Aber das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und tanzen kann ich nicht, konnte ich nie. Ich habe dann mal ernsthaft versucht, einen Jazz-Dancing-Kurs zu machen in Berlin bei einem Choreografen aus New York, ein Herr Milton Jones, der in Berlin so eine Schule eröffnet. Ich habe da so, glaube ich, 500 Mark bezahlt für 4 Wochen oder 6 Wochen Kurs. Und nach ein paar Tagen sagte er mir, kannst du mal in meinem Büro mitkommen? Ich sage, klar, hat er mir einen Umschlag gegeben, dann hier ist dein Geld wieder. Ich sage, warum bitte? Deine ganzen Mittänzer hier haben mir gesagt, ich möchte dich bitte entfernen hier, weil dein Gehopse, das demotiviert dermaßen. Ich möchte dich bitten, jetzt dein Geld zu nehmen und zu gehen und bitte nicht wiederzukommen. Ich sage, okay, dann eben nicht. Und hat mir gesagt, ich bin Sänger, kein Tänzer und seitdem... habe ich noch nie wieder versucht.
Also der Typ mit der schrägen Stimme und mit der immer ein bisschen hüftsteif.
Ja, total hüftsteif, bis heute.
Kein Wunder, dann hat der junge Roland Kaiser erstmal nichts mit Musik gemacht, sondern wurde Automobilverkäufer.
Ja, Automobilkaufmann.
Oder Automobilkaufmann.
Hat dann gelernt, Verkauf, Einkauf, alles Mögliche, Dispositionen und so weiter. Und war auch kein guter Autoverkäufer. Mhm. War eher so jemand, der, wenn sich Leute ein Auto zusammengestellt haben, was mir nicht gefiel, was ja völlig wurscht ist eigentlich, aber es mir nicht gefiel, mich dann eingemischt habe in deren Glücksgefühl und gesagt, das können sie nicht machen. Was, braune Polster und gelbe, das ist unmöglich. Das kann man eben. Und kauft ihnen nie wieder einer ab. Die meisten sind dann gegangen und haben gesagt, nee, dann eben nicht. Sind zum Kollegen gegangen und der hat es dann abgeschrieben. Das war mein Fehler.
Der Ästhet im Autohaus.
Ja, es war wirklich nicht schön, was Sie da gemacht haben.
Aber dort begann Ihre Karriere.
Ja,
das müssen Sie vielleicht kurz erzählen. Wie kam es dazu?
Ich habe dann, da war ein Mensch, der hieß Lothar Kämpfe und der war Versicherungsvertreter, weil diese Autofirma mit einer Versicherung kooperierte und der aber holte mir dann die Verträge ab und da haben wir uns mal hingesetzt, wir quatschen ein bisschen, Kaffee getrunken und sagte mir, was sein Bruder macht. Sein Bruder sei Manager von Randolph Rose, einem Sänger, der damals in den 70er Jahren sehr erfolgreich war. Und dann haben wir uns unterhalten über die Sendung Hitparade und so. Und ich sagte, ja, mein Gott, 3 Minuten singen, nicht hinfallen, Text nicht vergessen, kann doch im Prinzip jeder. Und er meinte, dann gibt man nicht so an. Und irgendwann haben wir dann gesagt, kannst du mal einen Termin machen, kannst du mal singen gehen. Und dann habe ich einen Termin bekommen bei den Hansa-Studios, bei den Berühmten in Berlin. Mhm. Und war dann am 23. oder 21. Dezember 1973 in der Wittelsbacher Straße in Berlin. Und dann hat mich der damalige Tonmeister gefragt, möchten Sie denn singen? Weiß ich nicht. Können Sie überhaupt singen? Weiß ich auch nicht. Ja, dann haben sie mir so einen Zettel in Liste gegeben mit lauter Playbacks. Ich möchte gerne den Song singen von Elvis Presley, In the Ghetto. Sehr sicher? Sag ich, ja, möchte ich mal probieren. Ja, dann machen Sie mal. Der ist gesungen, dann guckt er mich an, dann sagt er, die haben noch nie gesungen? Ich sage, nein, noch nie. Dann setzen Sie sich mal dahin. Dann ist er raus, hat das Band zu Herrn Meisel gebracht. Und der kam raus, sagte mir, junger Mann, komm in mein Büro, ich werde Ihnen jetzt einen Dreijahresvertrag anbieten. Und hatte ich diesen Vertrag plötzlich in der Tasche und war damit konfrontiert, Musik zu machen. Das war 73.
So einfach war das. Einmal vorsingen, gleich ein Dreijahresvertrag.
So einfach war das, ja. Ich glaube, der hat erkannt, er meinte zu mir, war irgendwann, normalerweise erwischt man die Leute dabei, dass sie bei so einem Song den Mann kopieren, den Sänger, also den parodieren oder so singen wie. Und du hast einfach gesungen wie du. Und das hat mir gefallen. Mhm. Ich singe bis heute wie ich.
So, und das wissen jetzt viele vielleicht gar nicht. Roland Kaiser ist damals erst geboren worden.
Genau, ich hieß ja
vorher. Ihr echter Name, ja, Ronald Keiler.
Genau, und er sagte mir dann, wie ein männliches Wildschwein kann man nicht heißen. Also, dann werden wir uns das einfallen lassen und haben sie mir dann die Firma irgendwie nachgedacht und dann hat man mir gesagt, den Vorschlag gemacht, Roland Kaiser zu nehmen. Das klingt so ähnlich und habe mich jetzt daran gewöhnt, jetzt nach so vielen Jahren.
Also von Ronald Keiler spricht heute niemand mehr. Wann sind Sie zuletzt auf den Namen angesprochen oder mit Herrn
Keiler? Meine Frau
Keiler
spricht mich ab und zu mit dem Vornamen
angesprochen worden.
Wenn sie dann irgendwie mit mir Dinge diskutieren will, die nicht so angenehm sind. Also Ronald, kannst du bitte mal herkommen? Dann weiß ich genau, uiuiui. Das letzte Mal wurde ich angesprochen laut vor ein paar Monaten. Das war bei der Bundesversammlung. Damals ich den Bundespräsidenten wählte, dann wurde ich mit Ronald Keiler aufgerufen. Dann muss er zur Abstimmung gehen. Da wurde ich dann so aufgerufen, weil ich dann halt so heiße, ne? Auch im Ausweis noch.
Ach, da gibt es dann noch den Ronald Keiler.
Ja, klar, ja.
Ach, interessant. Jetzt reden wir über diesen Roland Kaiser. Was ist das für ein Typ dann gewesen, der da geboren wurde? In den 80er Jahren ist er dann richtig durchgestartet. Was war das für ein Typ, der da ja, man muss ja sagen, inszeniert wurde letztendlich,
ja,
oder? Oder war das authentisch Ronald Keiler?
Der Name ist ja nur, damit es ein bisschen schöner klingt, ja, statt Ronald Keiler.
Aber es war schon eine Marke, oder?
Mein selber fängt natürlich an, erstmal voller Unsicherheit, ob das funktioniert. Ich habe ja nebenbei noch normal gearbeitet und irgendwann kam ein Song vorbei, der dann Erfolg hatte. Ich glaube 1975, der hieß dann Freilass heißt allein. Da war man dann zum ersten Mal in den Top Ten und hat doch eine Menge verkauft. Und dann stellt sich die Frage, machst du damit weiter? Und ich hatte damals ein Angebot von einem großen Automobilkonzern, die mir anbieten wollten, also eine Schulung für das hochende Management. Und dann macht man natürlich als junger Mensch, komm, du gehst den Weg in die Unterhaltung und habe mich entschieden dafür. Und dann wird man irgendwann noch erfolgreicher und dann kommt man an der Stelle vorbei, wo man merkt, dass immer mehr Leute um einen herum sagen, wie großartig man sei. Und dann fällt man in diese Falle rein, das wirklich zu glauben. Irgendwann wird man dann, man wird unkritisierbar, man wird zu selbstsicher, um das Wort Überheblichkeit zu vermeiden. Und bin ich irgendwann wach geworden und gesagt, so kannst du nicht weitergehen. Du kannst dich nicht nur mit Leuten umgeben, die bei allen Dingen, die du sagst, dich mit Applaus überschütten, sondern komm runter und such mal wieder Bodenhaftung. Und das ging dann auch wieder so, dass ich dann wieder anfing, mich zu normalisieren. Und bis heute bin ich normalisiert geblieben.
Sie haben damals gesagt, ich war ein Arschloch.
Ich war zum Teil, ich würde es heute etwas milder formulieren. Ich war ein zu sehr von mir selbst überzeugter Mensch.
Aber bis es dahin kam, müssen wir doch noch mal ein bisschen zurückgehen.
Na klar.
Also in die 80er, also ja. Dieser gut aussehende Typ mit blonder Föhnfrisur, mit dem verträumten Blick. Das war natürlich, deswegen hatte ich eben auf die Marke hin sie angesprochen. Roland Kaiser, der Erotomane mit den entsprechenden Texten, von denen hatten wir es vorhin schon, unter den Schlagerstars schlüpfrige Texte. Ich glaube, der Stern hat über sie geschrieben, das sei der Softie-Pornograf.
Der Softie-Pornograf. Ann Tönnissen, die.
Ja. Wie ging es Ihnen damit? Hat Ihnen das geschmeichelt?
Ein paar Tage. Nein.
Nee.
Die Taz hat ja mir geschrieben, ich sei ein Philosoph gefangen am Körper eines Schlagers. Es gibt ja viele.
Ja.
Viele
solche. Aber der Softie-Pornograf?
Nein, es ist ja so, viele können das ja gar nicht singen, weil sie. Da würden die Leute ihnen gar nicht abkaufen oder würden ihnen das sogar übel nehmen. Mir nimmt man das ja nicht übel, wenn ich sowas schreibe oder sage. Ich kann mich an eine Diskussion erinnern mit dem Chef der Ariola damals, der dann hörte das Lied, manchmal möchte ich schon mit dir, der sagt, Roland, um Gottes Willen,
ja, ja.
Was machst du denn da? Ich sage, Friedel, reg dich nicht auf, das möchte ich ja nur, ich mach's ja nicht. Bei dir weiß man ja nicht. Ich sage, nee, hör doch mal zu Ende zu. Ich mach's ja nicht. Also insofern, ich habe ja nie, gut, die Songs waren zum Teil eindeutig, aber das ist ja auch so, dass die Menschen die auch mehr als nur Händchen halten treiben in ihrem Leben. Und Sexualität ist halt eine wichtige Beigabe in der Zweisamkeit für die Menschen, damit dann der Zweisamkeit überhaupt funktioniert. Muss auch das funktionieren. Insofern spreche ich das offen an, ja.
Also, das waren die goldenen Jahre, die 80er.
Ja.
Ja. Es gibt ein Foto von Roland Kaiser in der überdimensionierten Badewanne.
Ich habe gewusst, dass Sie das formulieren.
Ja, aus rotem Marmor.
Muss sein,
ja. Aber
ja.
Im Buch nur als kleines Schwarz-Weiß-Foto
ja.
gedruckt. Ich glaube, im Original war es zweiseitig. In der bunten,
ja.
glaube ich.
Also.
Ja. Ein Typ genießt seinen Erfolg, ein Typ genießt auch zu Recht seinen Erfolg. Roland Kaiser fand sich damals unwiderstehlich.
Ich bin da in die Falle gelaufen, in die ich dann nie wieder gelaufen bin. Da kam diese Dame von der erwähnten Zeitung und sagte mir, das können Sie doch zeigen, legen Sie sich doch mal rein, sehen doch gut aus. Und ich, Trottel, bin darauf reingefallen, leg mich da rein. Und die Leute, ich fand das ganz toll. Die Leute haben sich totgelacht darüber wahrscheinlich. Das würde ich heute nie wieder machen. Aber man wird ja älter und erfahrener. Insofern bin ich der Dame auf den Leim gegangen.
Gut, aber Sie beschreiben das schon in Ihrem Buch. Das war eine Zeit, da ist Ihnen wirklich alles gelungen. Ne?
Das verführte dann wirklich zur Überheblichkeit. Man denkt wirklich, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Eine goldene Schallplatte nach der anderen.
Hat man aber nicht. Das hat man eben nicht. Sondern
Sie haben keine Kritiker gehabt in Ihrem Umfeld?
Ich habe auch keine zugelassen letztendlich. Wollte nicht kritisiert werden.
Waren Sie
heute
so
weiß
vom
ich,
Typ her?
Das fragen Sie mal erfolgreiche Sportler oder fragen Sie andere erfolgreiche Sänger. Es gibt eine Zeit im Leben, wo einem plötzlich alles gelingt. Und man glaubt wirklich, das geht so weiter. Tut's aber nicht, weil niemand hat immer nur Hits. Das geht bis hin zu den großen Rockstars dieser Welt, dass nicht jeder Titel Nummer One wird oder Top Ten wird. Das ist so. Und das erkennt man irgendwann und wird dann klug. Mein damaliger Produzent Thomas Meisel hat mir mal dann im Gespräch gesagt, du musst wieder runterkommen, Junge. Das ist ganz wichtig, weil wir werden beide nicht immer nur alles richtig machen. Und dann werden wir leben müssen mit einem Platz 10, mit einem Platz 20, Platz 50. Und dann müssen wir auch noch weitermachen und durchkommen. Und irgendwann kommt ja das Schicksal einem entgegen. Da war die Zeit damals, als die neue Deutsche Welle kam. Dann verlässt man so eine Hitparade. Im Mai mit Nummer 1 und im Juni kommt plötzlich auf einmal Nena vorbei mit 99 Luftballons, dann kommt Hubert K. vorbei mit irgendeinem Song und noch jemand und noch jemand und mit mal Platz 8 und denkt, so, okay, na prima, mal gucken, wie lange das so bleibt.
Sagen
und
Sie,
das ist gesund übrigens, dass man das erlebt.
Sagen Sie, bei allem Erfolg, den Sie damals hatten, haben Sie eigentlich auch jemals mit Ihrem Beruf gehadert? Also mit dem Genre vielleicht? Schlager, wollten Sie auch mal was anderes singen? Haben Sie jemals was anderes gesungen?
Ich habe damit keine Probleme. Ich singe gerne in meiner eigenen Sprache. Ich finde das auch gut, was ich da mache. Mir gefällt das. Und
hätten Sie gern mal was anderes gemacht?
Nein. Das ist das Schöne daran. Ich leide nicht darunter. Manche leiden ja sehr, da sagte ich, eigentlich bin ich ja Rocksänger. Wenn mir so einer sagen könnte, sagt, mach's doch einfach.
Ich meine, als Sie angefangen haben, da gab es die Beatles, da gab es die Rolling Stones.
Ich war ein großer Rolling Stones-Fan übrigens, klar. Aber ich sag mal, wenn Leute mir immer sagen, eigentlich bin ich, dann sage ich, dann mach das doch einfach. Ja, aber, ich sage, dann ist das nicht gut. Wenn du das dann nicht machst, was du machst, nicht gerne machst, werden die Leute das merken irgendwann. Ich muss sagen, dass ich das immer gerne gemacht habe. Und ich bin ja auch Rolling Stones-Fan geworden damals, als in der Zeit, in den 60ern, dann kommt man nur Rolling Stones-Fan oder Beatles-Fan sein. Da ist dann die Erwachsenen um mich herum gesagt, haben, die Beatles kann man ja noch hören. Die waschen sich wahrscheinlich. So gesagt, okay, das ist für mich ein Signal, du hörst jetzt nur noch die Rolling Stones. Und ich habe sie dann später noch erleben dürfen. Einmal 65 in der Waldbühne, als die fast zerlegt wurde von den Fans. Da war ich gerade 13, da bin ich dann vor Angst abgehauen, weil es war so heftig. Und habe sie wieder gesehen vor 3 oder 4 Jahren im Olympiastadion Berlin. Die Rolling Stones war fantastisch.
Nee, aber klingt glaubhaft, was Sie sagen. Also Roland Kaiser macht Schlager aus
Überzeugung. Ich mache das gerne, mir gefällt das. Und ich hadere damit auch nicht.
Okay, Sie sind noch auf einer ganz anderen Bühne unterwegs, über die müssen wir auch noch sprechen, nämlich der politischen Bühne.
Ja.
Als langjähriges SPD-Mitglied, ich glaube 2002 sind Sie eingetreten.
Genau.
Warum die SPD, fragt man sich, passt irgendwie nicht so recht zum Image des deutschen Schlagers, oder?
Also es gibt die SPD, schließt ja nicht aus, dass jemand erfolgreich seinen Beruf durchführt. Dann hatten wir ja in der SPD mit Philipp Rosenthal einen sehr erfolgreichen Unternehmer, der auch ein sehr erfolgreicher Mann war und dennoch Sozialdemokrat sein konnte. Mhm. Ähnlich nehme ich für mich in Anspruch. Ich bin fast gelernter Sozialdemokrat durch meine Herkunft. Meine Mutter hat damals im SPD-Haus gearbeitet, das war genau nebenan bei unserem heutigen Ollenhauer Haus. Sie hat das Büro von Willy Brandt geputzt. Hat mir immer irgendwann erzählt, ich hätte mal auf seinem Schoß gesessen. Was ich ja bis heute nicht glaube.
Also die SPD-Mitgliedschaft, glückliche Prägung. Ja.
Das klingt gut, ja. Mm-hmm. Ich bin einfach wirklich durch. Das darf man nie vergessen. Ich habe in Berlin erlebt den Mauerbau. Ich habe in Berlin auf dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus gestanden mit meiner Mutter. Wir haben John F. Kennedy reden hören mit dem Satz, ich bin ein Berliner. Meine Mutter hat Tränen geweint, wie viele Berliner, die um uns herum standen. Für uns war er der große Held, der uns die Demokratie erhält, der uns die Freiheit erhält. Und wir waren, Berlin war zu Tode betrübt, als er starb im selben Jahr bei dem Attentat in Dallas. Wir haben alle Tränen geweint. Also Berlin hat Menschen hervorgebracht, die stärker politisiert waren als in manchen anderen Städten Deutschlands. Bei uns ging es ja sogar so weit, dass selbst im Radio wöchentlich eine Kabarettsendung stand, von hieß die Insulaner, die dann jede Woche berichteten über die Einstellung der Berliner zum politischen Geschehen um und in ihrer Stadt. Das auch populär von Günter Neumann in Texte verfasst und Musik. Das war einfach großartig. Und deswegen, sowas politisierten jungen Menschen. Und ich bin 2002 eingetreten, als die SPD in den Umfragen wirklich im Keller war. Damals kam der Generalsekretär Olaf Scholz nach Münster und hat meinen Eintritt durchgeführt in die SPD. Ich habe gerade jetzt bei der Versammlung, in der Bundesversammlung wieder getroffen, vor einigen Monaten in Berlin. Wir sprachen darüber, es war sehr lustig. Er sagte, ich kann mich genau erinnern, als ich damals nach Münster kam. Ich sei, dabei bin ich eingetreten und Sie waren der General. Heute sind Sie der Kanzler.
Aber Herr Kaiser, ist das nicht eigenartig? Sie sind ein sehr, wie ich finde, sehr reflektierter Mensch.
Ja.
Sie sind ein sehr politischer Mensch, aber auf der Bühne sind Sie das nicht. Auf der Bühne machen Sie Unterhaltung, machen Sie Wohlfühlprogramme.
Ich sage Ihnen was.
Dabei haben Sie, Sie haben vorhin den Namen Steinmeier schon erwähnt, Sie haben wahrscheinlich mit einem guten Songtext mehr Einfluss und können mehr Leute erreichen als der Bundespräsident in seinen Reden, oder?
Glaube ich nicht.
Nein, glauben Sie nicht?
Ich glaube, die Menschen hören dem Frank-Walter Steinmeier schon sehr genau zu. Mhm. Ich trenne das sehr genau. Ich habe mit meinem Publikum einen ungeschriebenen Vertrag. Die Leute, die in meine Konzerte kommen, möchten keine politischen Vorträge hören. Die möchten unterhalten werden, noch ganz sicher. Und das ist meine Aufgabe, sie so gut wie möglich zu unterhalten und sie mit einem guten Gefühl nach Hause zu entlassen wieder. Wenn ich über Politik sprechen möchte, wenn mir Dinge auf dem Herzen liegen, die ich sagen möchte, finde ich genügend Gesprächspartner, so wie zum Beispiel Sie, und kann darüber reden. Mhm. Ich kann mir auch erlauben, reden zu einer großen Kundgebung, wie in Dresden.
Haben Sie gemacht?
Natürlich.
Das 2015
ja.
Bei einer Anti-Pegida-Kundgebung war es?
Ich nenne das, ja, das ist, kann man das überschreiben.
Was haben Sie gesagt? Rassismus hat hier nichts zu suchen in der
Ich habe vor allen Dingen über Dialog gesprochen. Ich habe den Menschen erzählt, dass ich wollte das machen für Dresden. Weil damals habe ich den Eindruck gehabt, dass die laute Minderheit, sprich die Pegida-Anhänger, Dresden in ein falsches Licht gerückt haben. Dresden stand plötzlich da als Hochpunkt der Nazis und der rechten Bewegung. Aber die Mehrzahl der Bevölkerung ist ja nicht rechts. Aber einige Laute sind das. Man darf sich nicht dominieren lassen von einigen Lauten. Da muss die Mehrheit auch mal was sagen. Und dann hat es eine Kundgebung gegeben, getragen von sämtlichen politischen Kräften, also von allen Parteien, von der Gewerkschaft, von der Kirche. Und die haben mich gefragt, ob ich da eine Rede halten möchte. Ich sagte, das tue ich gerne. Das bin ich der Stadt schuldig. Und habe dann eben gesagt, ich bin stolz, in einem Land zu leben, in dem Menschen, die in ihrem Land Angst haben müssen, zu Tode zu kommen, hier leben können in Freiheit und sich hier entwickeln können. Und ich will einfach nicht, dass wir uns einem Staat entwickeln, der anfängt, Menschen, die hier nicht geboren sind, zu verjagen oder zu töten.
Ja. Sie würden jetzt auch wieder gebraucht.
Ich meine, ich spreche ja auch dann. Aber wie gesagt, in meinen Konzerten tue ich das nicht. Das ist in dem Fall ein Agreement zwischen den Leuten und mir. Da ist Unterhaltungsabend, deswegen sind die auch da. Und wenn ich mich äußern möchte, dann habe ich genügend Gelegenheit, das zu tun.
Das haben Sie damals wahrscheinlich auch erlebt, wahrgenommen. Was hat das mit Ihnen gemacht, dass eine Minderheit Ihrer Fans gesagt haben, Roland Kaiser, das ist nicht mehr unser Mann. Das ist
der Volksverräter. Mir egal. Einige haben mir das geschrieben. Meine Frau sagte mir damals, die Reaktionen waren im Netz heftig, aber das lese ich nicht, interessiert mich nicht. Das hat sie interessiert, weil sich dann Sorgen machen wollte. Ich mache mir da keine Sorgen. Und das war auch nach wenigen Wochen wieder vorbei. Und die nächsten Konzerte in Dresden waren genauso wieder in 7 Minuten ausverkauft wie vorher. Also die kamen trotzdem hin mit geballter Faust in der Tasche und sagten, ich muss da trotzdem hin. Da muss man einfach dabei sein. Also man muss sich dann eben nicht immer abhängig machen von irgendwelchen merkantilen Interessen. Darum geht es im Leben nicht.
Aber würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, Künstler in Deutschland könnten eigentlich viel politischer agieren, als sie es de facto tun?
Also in Amerika zum Beispiel, weiß ich, sind ja Künstler sehr klar positioniert. Mhm. Welche Partei sie angehören, sagen sie ganz klar. Ich habe das auch klar gesagt. Ich kann damit gut leben, weil ich gelernt habe.
Wir hatten es ja vorhin von Bruce Springsteen und Barack Obama.
Ja, ja. Ich habe ja eins gelernt, weil manche mir sagen, bist du verrückt, sowas zu tun? So laut zu sagen, zu wem du gehörst. Ich sage, Kinder, ich gehöre zu einer demokratischen Partei oder anderen Anhängern demokratischer Parteien werden mir das nicht übel nehmen. Ich habe auch noch nie erlebt, dass sie mir sagen, bist du wahnsinnig, in die SPD einzutreten? Das tut man nicht. Also insofern habe ich da keine irgendwelche Hasstiraden und Ähnliches erlebt, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es wird mir angerechnet hoch und die Leute sagen, okay, ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber du hast dich positioniert.
Nicht alles war Sonnenseite im Leben von Roland Kaiser.
Das wäre auch zu schön,
wir reden über Schatten im Leben von Roland Kaiser heute hier bei den SWR2 Zeitgenossen. 2010 war das Schicksalsjahr, oder wie soll man es nennen? Ja. Da wurde bei Ihnen die schwere Lungenkrankheit diagnostiziert. Kurz und knapp Raucherlunge mit Varianten, glaube ich noch. Das kam nicht ganz zufällig.
Nein, ich habe eindeutig zu viel geraucht und scheinbar eine Disposition gehabt haben. Dafür gibt es ja Menschen, die lange rauchen, das nicht haben. Ich hatte das nun mal. Und das ist ein ziemlicher Einschlag. Ne? Wenn dann irgendein Arzt sagt, das geht nicht mehr weg, das kann man auch nicht heilen, weil Lungengewebe sich nicht erneuert. Das ist für sie jetzt nicht angenehm, was da kommt. Und ich habe das Ganze dann 10 Jahre ausgehalten und habe damit auch Konzerte gespielt, waren auf Tourneen mit. Und das war sehr, sehr anstrengend, keine Frage. Und irgendwann ging es halt nicht mehr. 2010 war dann die Kraft praktisch zu Ende. Und dann war Ultima Ratio dann nur eben der Schritt einer Transplantation.
Was mir nicht in den Kopf gegangen ist, ist, dass Sie diese Krankheit vor Ihren Fans geheim gehalten haben, vor Ihrer Familie sogar geheim gehalten haben. Sie wollten darüber nicht sprechen.
Ich habe meine Familie Oder? Gezwungen, nicht darüber zu reden. Sie wussten das.
Genau.
Lass mal aus heutiger Sicht völlig falsch. Weil sie damit alle Türen öffnen für Spekulationen. Sie sehen meistens blau aus dem Gesicht und sind abwesend, weil sie die Kraft gar nicht haben, zu reagieren. Sie laufen eher, wie sie sind eher eine Art Reptil, weil sie keine Kraft mehr haben, schnell zu sein. Auch mit ihrer Umwelt, die dann Rücksicht nehmen würden auf das, was sie nicht mehr können, wenn sie denen das nicht sagen, Spekulation, da einfach raucht der, trinkt der Mann oder nimmt irgendwelche Drogen. Und irgendwann hat meine Frau gesagt, jetzt würde es ja reichen, du musst jetzt mal den Leuten sagen, was mit dir ist. Das habe ich dann irgendwann getan, ich glaube 2008, bei einem Konzert in Fallingbostel, irgendwie in Soltau war es, im Heidepark. Und habe den Leuten das gesagt, und dann standen die auf, applaudierten, dann war mir plötzlich viel mehr ein Stein vom Herzen, dass ich dann freier agieren konnte, aber trotzdem war 2010 der Akku leer irgendwann.
2010 ein Spenderorgan erhalten.
Ja, das ist so, ja, auch nicht so selbstverständlich. Wir haben natürlich schon vorher, wurde ich gelistet, schon 2 Jahre vorher, glaube ich. Es muss ja eine lange Zeit, müssen Sie ja warten, bis ein bisschen Dringlichkeit da ist. Mhm. Und 2010 war es soweit, ja. Mhm.
Welche Lehren haben Sie gezogen? Naja, für Ihr zweites Leben, wie Sie es dann genannt haben. Also ich habe so ein bisschen rausgehört, Sie haben eben gesagt, Sie haben das 10 Jahre lang im Grunde genommen vor Ihren Fans geheim gehalten. Sie haben ungefähr. Ihr Bühnenprogramm durchgezogen, sind mit blauem Kopf über die Bühne getorkelt. Irgendwann haben die Leute gemunkelt, da stimmt irgendwas nicht mit
natürlich,
Roland Kaiser.
Ja.
War das so ein Stück weit der von sich selbst überzeugte Roland Kaiser, der auch gesagt hat, mir kann niemand was,
ja,
mir kann
niemand da reinlegen? Ich glaube, ich habe einfach den Leuten nicht diese Empathiefähigkeit zugetraut, mir Schwächen zuzugestehen.
Okay.
Ich mir selber sowieso nicht, aber den anderen Leuten auch nicht. Mhm. Und das war natürlich eine komplette Fehleinschätzung. Die Leute hätten das und haben das ja auch dann, diese Ehrlichkeit, sehr begrüßt. Mhm. Gelernt hat man aus diesen Dingen natürlich, speziell für mich, wenn mich Leute fragen heute, bereust du irgendwas im Leben, sage ich meistens, ja, nur eins, dass ich jemals geraucht habe. Die Erkenntnis ist ja immerhin eine, die man daraus zieht.
So, jetzt sind Sie fast 70.
Ja.
Wir sind fast am Ende der Sendung und stehen munter weiter auf der Bühne. Im Sommer geht es vermutlich, Stand jetzt,
in die
Kaisermania. Oder wie heißt es?
Wir spielen 30 Konzerte wieder im Sommer und dann, da freue ich mich sehr drauf. Ja.
Wie lange machen Sie das noch?
Ich habe neulich einen wunderbaren Satz gehört, den unterschreibe ich. Ich mache das, solange ich das kann. Und meine Frau schob dann noch ein, und solange das würdevoll passiert, bitte. Ich sage, jawohl, solange es würdevoll passiert.
Im gepflegten Zweireiher mit
Einsteck. Nein, vor allem, es muss auch gut klingen und es muss auch den Leuten Freude machen, zuzuhören. Das darf nicht so weit kommen, so sagen, ich gehe da nochmal hin, es könnte das letzte Mal sein. Also das sollte man vielleicht versuchen zu vermeiden.
Hat der deutsche Schlager Zukunft?
Musik hat immer Zukunft. Ich muss ja auch damit leben heute. Da lernt man ja, ich habe angefangen, da gab es die kleine Single, das große Album, dann gab es das nicht mehr, dann starb die Kassette. Jetzt, wenn wir so weit kommen, irgendwann in 3-4 Jahren vielleicht, werden wir kaum noch CDs haben in Deutschland. Also Musiknutzung verändert sich ständig. Es wird Streaming und Download sein ohne Ende. Man muss sich dem stellen und kann nicht wegrennen vor der Entwicklung. Also insofern bleibt Musik spannend und insofern werde ich auch, glaube ich, nicht aufhören. Und die Musik wird immer leben, weiterleben. Im Moment ist ja die sogenannte deutsche populäre Musik so erfolgreich wie nie eigentlich.
Ist das so?
Es ist heutzutage, junge Menschen in unserem Land haben kein gestilltes Verhältnis mehr zur eigenen Sprache. Nach dem letzten Weltkrieg war das Verhältnis zur eigenen Sprache deutlich gestört, klar, durch den Zweiten Weltkrieg. Und heute sind die Leute, haben die kein Problem mehr mit der eigenen Sprache. Wenn man also, ich sage mal, in der eigenen Sprache singen, ist zum Glück zum einen eine Chance und zum anderen eine Gefahr, also weil man verstanden wird. Aber ich finde mittlerweile, wir haben eine Menge von Künstlern in Deutschland, die mir persönlich viel Freude machen. Das sind junge Menschen wie ein Mann wie Johannes Oerding, Leute wie der Vincent Weiss, viele, viele junge Leute, die von der Live-Musik kommen, die wirklich Musik können und die feste Größen bleiben werden, keine Frage. Das ist anders gewesen bei der Deutschen Welle, das war mir klar, dass es eine Welle ist, die Freude macht, aber die wenig starke Ernsthaftigkeit mit sich trägt. Aber wenn man Johannes zuhört, dem Oerding, da ist eine Menge Ernsthaftigkeit vorhanden. Und der hat, deswegen für mich ein großer Künstler, ich mag den sehr gerne auch persönlich. Da kommt eine Menge noch, die lange dabei bleiben werden. Mhm. Ja.
Gibt es für Sie musikalisch gesehen noch eine Herausforderung? Also gibt es was, was Sie noch erreichen wollen unbedingt?
Ich habe die letzten Alben alle, das große Glück gehabt, alle mit Platin abzuschließen. Ich will einfach das nächste Album wieder gut machen. Ich will einfach es gut machen, mit dem ich zufrieden sein kann. Und dann überlasse ich den Menschen zu entscheiden, ob es gut genug war.
Roland Kaiser, herzlichen Dank für den Besuch bei den Zeitgenossen.
Danke sehr.